Ich meine, hallo. Na ja, gern. Gut. Jetzt trinkt er schon wieder ein Glas Wasser. Holunderblütensaft. Herr Schauer trinkt heute Holunderblütensaft. Das ist auch mal ganz fein.
Sehr gut. Hervorragend.
Ja, gut.
Also.
Es gibt ja viele schöne Dinge in diesem Buch. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik. Du, Herr, deine Liebe ist lieb. Ja, ist gut, aber ich sag mal so, es gibt vielleicht auch sprachliche Ergüsse, die halt mir verschlossen bleiben.
Herzlich willkommen und die Ohren gespitzt. Das ist die Pfaffenlupe. Von praktizierenden Pfarrern empfohlen. Politisch. Sächsisch. Gut.
Andreas, schön dich zu sehen. Siehst ganz zwar unrasiert, aber dafür frisch und fröhlich aus. Geht's dir gut?
Mir geht es sehr gut. Herzlichen Dank der Nachfrage, mein Lieber. Ich freue mich jetzt auf den Urlaub, der jetzt vor der Tür steht. Wir befinden uns jetzt im Zeitraum der Aufnahme mitten in den Herbstferien in Sachsen. Mhm. Eine Woche ist noch. Da fahren wir mal an die Ostsee. Wir hatten im Sommer keinen Urlaub gemacht und fahren jetzt mal in die Ostsee. Hoffentlich werden die Kinder wieder ein bisschen fitter. Weil bei uns ist das immer irgendwie so, dass wenn der Urlaub sich ankündigt, werden die Kinder krank.
Wird gekränkelt, naja.
Wird gekränkelt, aber ich sehe aus wie das blühende Leben, von daher, ich ziehe die Leute schon mit.
Ah, schön.
Ich zehre noch von deinem wunderbaren Besuch mit deiner wunderbaren Frau zur Taufe meiner Tochter, die ja dein Patenkind wurde jüngst.
Ja.
Das war ein sehr schöner Abend.
Das war ein ganz herrlicher Besuch. Ich habe es auch sehr genossen. Ein sehr schöner Tag und auch ein sehr schöner Gottesdienst, den du da verantwortet hast. Und das ging ja auch lang. Wir saßen ja dann auch nach der Feier noch eine ganze Weile.
Genau. Never change your system.
Ja. So sieht's aus. So. Okay, du gehst in den Urlaub. Ich komme aus dem Urlaub. Heute ist quasi mein letzter Urlaubsabend. Morgen geht's wieder los. Dann habe ich hier Vertretung für die ganze Region. Bin ich mal gespannt.
Das hatte ich jetzt die letzte Woche. Aber sag mal, wie geht's dir denn, mein Lieber? Bei dir gibt's ja Neuigkeiten. Darf man das schon sagen?
Ja, doch. Also jetzt ist es, glaube ich, spruchreif. Der Wechsel nach Leipzig nimmt konkrete Gestalt an.
Ich wollte bloß sagen, solange du brauchst, das Ding zu schneiden, bist du auch schon dort.
Das kann gut sein. Nee, ganz so schnell wird es nicht gehen. Also, wie es aussieht, wird jetzt ein Wechsel nach Leipzig im Frühjahr 2023 stattfinden. Eine schöne Gemeinde im Alesiuskirchspiel im Leipziger Südosten mit Pfarrsitz in Liebert-Wolkwitz hat sich aufgetan und für mich entschieden. Und ich denke, das wird eine schöne Sache. Auch wenn ich natürlich immer dazu sage, dass ich auch hier scheide mit einem weinenden Auge. Natürlich freue ich mich auf Leipzig, aber ich bin natürlich auch gerne hier. Aber es ist nun mal an der Zeit.
Ja klar, da sind wir schon mit dem Thema politisch korrekt bleiben. Auch sowas muss man sagen. Ich glaube dir das sogar, das stimmt wahrscheinlich auch. Und da wirst du mit dem Thema, was uns heute beschäftigt, in Leipzig natürlich auf eine andere Art und Weise wirst du diesem Thema begegnen.
Ja, das stimmt. Also glaube ich auch. Allerdings habe ich so das Bedenken beim ganzen Lesen dessen, was wir heute besprechen, sagen Sie ja gleich, aber so gedacht, also die Kirchen im Osten sind davon auch betroffen, aber nochmal ganz anders als die Kirchen im Westen. Und das Buch hat ja eine westdeutsche Perspektive, wenn man so will.
Und da lassen wir die Katze gleich mal aus dem Sack. Ja. Aus dem Sack. Ich habe jetzt ganz viel Jess Krömer angeguckt, so zum Entspannen.
Was hast du dir angeguckt?
Eine Kurt Krömer.
Ach, Kurt Krömer. Krömer. Ja, ja.
Und dieses Format, da kam er jetzt sozusagen so ein bisschen reingeflattert, wegen seiner Depressionen, die er ja in dem Buch, das ist schon ein ganzes Stück raus, öffentlich gemacht hat. Da gab es ein Gespräch mit Thorsten Sträter. Da haben wir ihn wieder mal in unserem Podcast, Thorsten Sträter.
Der auch an Depressionen litt. Ne?
Genau, der sich irgendwann mal wieder zuschaltet vielleicht bei uns. da habe ich Kurt Krömer angeguckt, also Jess Krömer, diese Sendung.
Ich glaube, das heißt Che Krömer.
Oder Schee. Ja, okay. Es war jetzt nur die Brücke, weil wir auch nicht wissen, wie die Kollegin, deren Buch wir vorstellen, richtig ausgesprochen wird.
Stimmt.
Im Prinzip die Überleitung. Habe ich doch gut gemacht.
Hast du sehr gut gemacht. Ich gebe also, mal einen Vorschlag.
Das wollte ich aber noch sagen. Ich finde die Einleitung so schön. Dann wollen wir mal gucken, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat. Und dann geht's los. Und dann wäre das jetzt eine schöne Einleitung für das, was wir vorhaben. Natürlich hat uns das keine Katze vor die Tür gelegt. Wir haben uns das selbst auserkoren. Aber ich sage das jetzt nochmal und du sagst dann, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat.
Jawohl.
Wollen wir das so machen?
Ja.
So, jetzt wollen wir mal gucken, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat.
Wir öffnen die Tür und dahinter befindet sich ein Buch mit lila Lettern, nee, pinken Lettern, roten Lettern, ich sehe es gerade gar nicht so richtig, von einer Autorin, die auch bei Kirchens arbeitet. Sie heißt Sarah Vecera oder wie du sie nennen würdest?
Sarah Vecera. Also bei uns gab es mal eine in der Klasse, die hieß Vecera, die wurde so ausgesprochen. Und genauso geschrieben wie die Schwester Sarah.
Okay, na dann können wir uns vielleicht auf Vecera einigen. Und das Buch heißt, wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Und dieses letzte Wort bewegt das ganze Buch. Es geht also um Rassismus in Gesellschaft und Kirche. Und sie selber ist eine Person of Color und beschreibt da auch sehr viel ihrer eigenen Erfahrungen in diesem Buch. Ich will mal noch vorweg sagen, ich habe versucht, ihr auf Instagram zu schreiben, ob sie sich von uns in der Besprechung was Besonderes wünscht, beziehungsweise ob sie vielleicht auch Lust hätte, mit uns das Ganze nachzubesprechen oder so. Also, oder meinetwegen auch ein Instagram-Video zu machen. Sie hat leider nicht drauf reagiert. Es ist schon ein paar Tage alt, deshalb, vielleicht sind wir zu unbedeutend, ich weiß nicht.
Nee, das ist keine Frage. Auf jeden Fall.
Ja, aber also es hat natürlich schon auch ein bisschen ein Geschmäckle, fand ich auch beim Lesen dieses Buches, wenn jetzt zwei weiße Pfarrer, Cis-Männer, mitteleuropäisch, sich daran machen, dieses Buch zu besprechen. Aber ich verstehe mich ja auch so ein bisschen als Zielgruppe dieses Buches.
Steht ja explizit da, ist ja für alle geschrieben.
Ja.
Auch besonders diejenigen, wie sie selber, die Kirche lieben und sich dafür einsetzen. Und da würde ich uns erstmal dazu zählen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mal folgendes Zitat, was mir sehr gut gefallen hat aus dem Buch. Mein Christsein ist für mich keine Vereinsideologie, sondern das Wichtigste und Allumfassendste in meinem Leben. Weiß nicht, ob du den Spruch so jetzt mittragen kannst. Ich finde es schon ganz schön. Also ja. Und deswegen fühle ich mich angesprochen, dieses Buch zu lesen und dann natürlich auch unter Freunden zu besprechen. Also
total. Und also ja, also ein Buch ist ja immer öffentlich, kann man sich ja auch gar nicht dagegen wehren, wer das bespricht.
Ja, aber es ist ja eine Kollegin von uns. Also
ja.
Von
daher. Ja, das stimmt.
Hat sie einfach, denke ich, viel zu tun und dir als Cis-Mann einfach nicht geantwortet.
Das kann gut sein. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Rassismus. Also erstmal vielleicht grob zu diesem Buch. Ich habe ja auch bei den Parteiprogrammen manchmal gesagt, was das für eine Leseerfahrung war. Ich fand das eine sehr, sehr angenehme Leseerfahrung. Sprachlich fand ich das sehr angenehm, gut nachvollziehbar, kurzweilig. Also das Einzige, woran ich mich ein bisschen gestoßen habe, war die Einleitung. Weil also das Vorwort sehr darauf gedrungen hat, mich als Leser damit hineinzunehmen und mir vorwegzunehmen, wie ich mich empfinden oder selber fühlen könnte beim Lesen dieses Buches. Und das war mir ein bisschen zu viel. Aber ansonsten war dann die ganze Leseerfahrung des Buches wieder ein bisschen abständiger, sodass ich mich da auch gut wiederfinden konnte.
Also du meinst sozusagen den Satz, ich zitiere mal, vielleicht verderbe ich ihn sogar das weiße Christkind im Stall von Bethlehem. Ich biete ihn an, sich mit mir auf die Reise zu begeben, auch wenn sie manchmal das Bedürfnis haben werden, dieses Buch lieber in die Ecke zu werfen. Wenn genau ihnen danach das ist, tun sie das übrigens gern. Pass auf, wir hatten das ja ganz kurz. Wir hatten ja, als du bei der Taufe von der Hilde dabei warst, da hat man das ja schon mal angesprochen, da hast du ja schon das gesagt, dass man sagt, okay, diese Einleitung hat dir da so Bauchschmerzen gemacht. Ich habe mir daneben geschrieben, warum so eine Vorsicht? Also warum dieses, den Leser auf seine Seite, die Leserin auf seine Seite zu ziehen? diese.
Naja, ich glaube, sie hat ja eine große Vorerfahrung, was dieses Thema mit Menschen macht. Ne? Im Buch kommt es ja auch ein bisschen wieder raus. Sie macht so Antirassismus-Seminare und in diesen Seminaren kommt es auch tatsächlich zu Gefühlswallungen, die so vielleicht unvorhersehbar sind, weil sie mit vielen Verletzungen und eigenen Ängsten und vielleicht auch Rechtfertigungsdruck zu tun haben. Deshalb vielleicht diese Vorsicht und zum anderen auch ihre eigene Lebenserfahrung, die sie immer wieder als Teil einer unterdrückten Gruppe hat sich wahrnehmen lassen, wodurch man vielleicht auch selbst viel vorsichtiger wird, als wenn man diese Erfahrung nicht macht.
Genau, und das habe ich mir auch so gedacht. Das klingt in dem Buch so an. Und deswegen, denke ich, ist die Einleitung dann verständlich, nachvollziehbar, wenn man das Buch dann eben gelesen hat. Also das ist nicht übergriffig, sondern ich kann das genauso gut nachvollziehen, ob da Erfahrungen, die da eben im Hintergrund stehen. Genau.
Das will ich auch keinesfalls schmälern. Und mir geht es nach der Lektüre des ganzen Buches dann auch nicht schlecht mit dieser Einleitung. Ich will bloß vorweg sagen, dass diese Einleitung auch Befindlichkeiten wecken kann.
Inwieweit?
Naja, solche wie bei mir, dass ich mich da ein bisschen übertrieben...
Mütterlich umsorgt.
Vielleicht so fühle, ja.
Herzliche Grüße nach Zwickau. Da wohnt ja deine Mutter und dein Vater.
Das richtig unsere, aus.
Das sind unsere größten Fans, schätze ich. Also zumindest dein Vater.
Auf jeden Fall, na, meine Mutter auch. Die sind auf jeden Fall hinterher.
Also haben wir eine Fanin und einen Fan. Reicht zu. Und Grüße. So, dann fang mal an. Ich bin gespannt.
Also, ich sag mal, von Anfang an beim Lesen ist mir immer wieder aufgefallen, also worauf sie ja auch ganz besonderen Wert legt und was mir als weißen Mitteleuropäer und besonders privilegierter Person auch wirklich ja nie auffällt oder in den seltensten Fällen, wenn ich sensibel dafür bin, ist wirklich diese Subtilität des Rassismus. Also in welchen Ecken der sitzt, wo man ihn vielleicht gar nicht vermutet und dazu gehört auch. Und das ist mir schon nochmal durch das Buch auch neu vor Augen geführt worden, dass die Kirche darin kein Sicherheitsraum ist, der vor Rassismus schützt, sondern im Gegenteil, weil wir vielleicht immer wieder davon ausgehen, dass ja in Kirche alle willkommen sind und wir für alle da sind, es gerade besonders unter den Teppich gekehrt wird, dass es dort Rassismen gibt. Und wir noch mal aufmerksamer dafür sein und werden müssen. Also das fand ich schon besonderen, einen wichtigen Punkt.
Du sprichst es an, diese Sache, Rassismus steckt tief in uns drin, das erstmal anzuerkennen.
Ja.
Also auch in mir. Die Problemlage ist ja, das verstehe ich wirklich gut, dass wir das natürlich von uns weisen wollen, wenn das Thema Rassismus irgendwie aufkommt, dass wir sagen, also nicht bei uns. Wir sind so offen für alle. Und dann doch sozusagen struktureller Rassismus auch in Kirchen zu finden ist. Und zwar an einigen Stellen. Das tut schon erstmal weh. Und da hat sie in ihrem Vorwort dann schon wieder recht, dass manches dann auch als Kränkung empfunden wird. Ich sage mal, gerade für Leute, die sich nach bestem Wissen und Gewissen gegen Rassismus einsetzen. Und wir hatten das ja schon mal, dass man sagt, Rassismus ist wirklich ein Urübel der Menschheit. Und dann vorgehalten kriegt, ey, das passiert auch bei uns. Ihr seid damit noch nicht fertig. Das ist schon erstmal ein ganz schöner Hammer. Also dieser auch gut gemeinte Rassismus und diese Beispiele, die sie da bringt, wo sich Dinge verfestigen. Ich mache mal ein Beispiel, was mir richtig eingeleuchtet hat bei vielen auch anderen Dingen. Und zwar bei einem Lied. Sie hat ein Lied zitiert. Das hat mich schon immer gewundert. Die Grundthese ist, die ich absolut nachvollziehen kann, die ich auch unterstreiche. Rassismus, also den Rassebegriff da ist Quatsch. Den gibt es nicht. Ja.
Ja.
Also den gibt es schon, klar, faktisch ist er da, aber er ist widerlegt. So, es gibt keine Menschenrassen. So. Und wir singen dann Lieder, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ich habe dann schon den Anfang nicht verstanden. Da sind wir noch gar nicht beim Rassismusbegriff. Ja. Also was ist das? Herr, verstehst du das? Ja, gut, da reden wir später drum. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Und dann geht es weiter. Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen.
Ja.
Da kommt der Rassebegriff ja vor. Oder zum Beispiel... was ihr zitiert, schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hat sie alle lieb. Und sie stört dann daran, dass dann eben gesagt wird, Gott liebt eben nicht nur die Weißen, sondern eben alle anderen. Und damit verfestigt sich eben sozusagen das Konstrukt von Menschenrassen. Und das kann ich gut nachvollziehen. Das stimmt. Und in manchen ist es aber auch, und da hätte ich sie gerne mal gefragt, zum Beispiel, was ja wirklich um Versöhnung geht, ist das Gebet von Coventry, die Nagelkreuzgemeinschaft. Wir sind Teil davon. Und da beten wir das jeden Mittwoch. Und zwar klagen wir Gott den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Jetzt ist die Frage, sollte man das ändern?
Ja. Naja, in so einem Gebet schon, ne?
Ja, auch im Liederbuch, also auch wo von Rasse gesprochen wird, sollte man es dann wahrscheinlich ändern.
Ja, also zumindest das vielleicht ja sehr schöne Lied, Deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Aber ja also, grad, da bin ich schon dafür, also wenn Sachen noch aktiv verwendet werden, auch bei dem Gebet von Coventry, da würde ich sagen, warum nicht das dort ändern? Also weil ja durch die sprachliche Wiederholung das auch immer wieder in unser Bewusstsein neu gerückt wird. Und also ich will hier mal noch einen kurzen Satz zitieren, der das auch mit aufgreift. Da schreibt sie, sind Kirche und Jugendarbeit nicht höchstens für heteronormative weiße Mittelschichtsmenschen ein Safe Space, also Sicherheitsraum? Denn heterosexuell, weiß und einigermaßen wohlhabend zu sein, wurde bei aller verbalen Wertschätzung von Diversität doch irgendwie als Norm vorausgesetzt. Und ich glaube, das steckt tief, tief drin.
Und der nächste Satz, der da kommt, hat mich auch sehr beschäftigt, oder das, was darauf sozusagen fußt, wird als Norm vorausgesetzt. Deutlich wurde das zum Beispiel, wenn sich jemand als homosexuell outete, Ehebruch beging oder jemand Übergriffe offen ansprach. Dann waren diese Menschen plötzlich doch nicht mehr so willkommen wie vorher. Sie wurden zu Gebetsanliegen, SünderInnen und StörerInnen. Das passiert schnell, obwohl man natürlich sagt, okay, Gebetsanliegen ist jetzt hier ja auch, also das, da wird man ja nicht verobjektiviert, denke ich. Also, aber es könnte auch durchaus so sein, dass das so einen Charakter von Objektivierung hat. Aber wenn jemand für mich betet, jetzt nicht um Heilung, ob meiner Homosexualität, aber dass man sagt, okay, wenn er Probleme hat und so. Also da ist Gebet, ist ja größer als das. Aber ich finde diese Klassifizierung dann, also alle sind willkommen, aber dann wirst du eben zum Störenfried und zum Gebetsanliegen. Das passiert, denke ich, ganz oft.
Ja.
Die Frage ist zum Beispiel, also die das Buch aufwirft, wenn man da jetzt mal nicht so ganz ins Detail guckt, das ist zum Beispiel die Frage, die dort genau auch gestellt wird auf der 26, Seite 26, die Frage, wie lange bleibt man eigentlich Flüchtling? Das ist eine hochspannende Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Also wir haben ja viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die sind ja jetzt schon über ein halbes Jahr da, ja, die gehören irgendwie dazu. Meine Großmutter hat Fluchterfahrungen, hat man schon mal drüber gesprochen. Wie lang bleibt man das? Ist es eine Selbstzuschreibung, die man ein ganzes Leben behält? Kommt man dann irgendwann doch mal an? Und das hat auch eine Frage mit innen und außen zu tun, gehöre ich dazu oder doch nicht ganz? Denn das ist ja Ihre Frage auch beim Thema Rassismus in Kirche. Die Frage, woher kommst du, die immer gestellt wird. Ich denke, das ist für Menschen of Color, wie sie das ja auch bezeichnet, ganz, ganz symptomatisch. Ja, kleine Kinder werden gefragt, gut, gehst in den Kindergarten, wie alt bist du, wie siehst du aus? Wie siehst du aus? Hast du vielleicht Geschwister oder so? Und dann gibt es so bei Menschen of Color die Frage, woher kommst du?
Ja.
Und da kann nicht stehen bleiben, ich komme eben aus, wo kommst du her? Oberhausen.
Oberhausen, ja.
Oberhausen oder aus Blauen. So wäre das ja bei meinen Freunden, beim Christopher zum Beispiel, Freund von meinem Sohn, da kommt eben aus Blauen. Ja. Und die richtige Antwort ist, die Herkunft deines Vaters oder deiner Mutter, je nachdem, wer eben Mensch of Color war.
Genau, die gewollte Antwort.
Ne? Und das ist das, was mit mir macht, dass man sagt, okay, wie bei den Flüchtlingen, so richtig gehörst du dann doch nie dazu. Ja. Weil man eben fragt, woher kommst du denn wirklich? Und das ist wirklich, denke ich, für die Leute, die das immer wieder hören, beschämend. Und obwohl es gut gemeint ist, vielleicht Interesse da ist. Ich denke, der Moses, mein Freund aus gebürtig, der hat die Frage oft gehört. Und da gibt es so ein schönes Bild, da wird jemand gefragt, im Mensch of Color, geh hin, oder dem wird nicht gefragt, der wird gesagt, geh hin, wo du herkommst. Und dann sagt er, was will ich denn in Frankfurt? Das ist so typisch, ne?
Ja.
Aber die Frage macht was. Und das macht es ja auch in dem Buch stark. Die Frage macht was mit einem. Das glaube ich schon, wenn du das immer wieder angeballert kriegst. Und das haben wir als weiße, europäische, heterosexuelle Cis-Männer niemals
das
zu befürchten. Das passiert einfach nicht.
Aber was wäre die, also überlege ich mir gerade, was wäre die Grunderfahrung, die sich dann einschreibt in so eine Person of Color? Ne? Also beim Geflüchteten, ich bin immer noch kein Freund des Flüchtlings, aber ich verstehe schon, was sie meint.
Ja.
Und ich will mal kurz den Satz zitieren. Ich fand den nämlich auch sehr einprägsam. Also vielleicht ist Flucht aber auch eine so prägende Erfahrung, dass Flüchtling den Menschen gar nicht von außen zugeschrieben wird, sondern von innen allgegenwärtiger Teil des Lebens bleibt. Auch das ist möglich. Und was wäre der Vergleich? Wäre es dann bei der Person of Color das Fremdsein, dass man sich grundsätzlich eben als fremd fühlt, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr ist? Oder?
Ja, ich denke, diese unterschwellige Zuschreibung, dass du wahrscheinlich doch nie richtig dazugehörst.
Also schon dieses...
Ja, das haben wir aus Sachsen doch auch. Also jetzt das kann man nicht vergleichen, aber wenn du schon sächsisch redest, naja, da kommst du eben aus Sachsen. Jetzt die Frage, welche Zuschreibung haben andere Menschen Sachsen gegenüber? Derzeit ist es ja so, Sachsen ist braun. Hm. Und mit der Frage immer, woher kommst du wirklich aus Sachsen und da, wird unterschwellig gesagt, naja, sag mal was dagegen oder dafür, wo stehst denn du? Was der andere im Prinzip, wenn er aus Nordrhein-Westfalen kommt, assoziiere ich da gar nichts damit. Ja? Dass ich da irgendwie welche Fragen habe, was oder Hessen. Ja. Wir können natürlich sagen, alle Hesse sind Verbrecher, weil sie klauen der Aschebecher. Also die klauen halt oder so, aber das stimmt ja eigentlich nie. Also dass du sozusagen sowas mit dir rumschleppst, was gar nicht zu dir gehört, weil du eben nie aus Nigeria kommst oder so. Ja.
Na, das schreibt sie ja auch, ne? Also diesen Verallgemeinerungserfahrungen, besonders im Kapitel über die Muslime-Feindschaft gegen die Muslime, ist mir das besonders hängen geblieben, wie eben die, genau, also der weiße deutsche Mann, der bei Rot über die Ampel geht, ist der weiße deutsche Mann, der bei Rot über die Ampel geht. Aber die Muslime mit Kopftuch, die bei Rot über die Ampel geht, sind alle Musliminnen und Muslime, die am besten noch Fundamentalisten sind und über die rote Ampel gehen.
Noch ein Beispiel, was sie da bringt, und das zieht sich dann so ein bisschen durch, ne? Ist im Prinzip auch in Gremienarbeit in der Kirche oder überhaupt in Gremienarbeit. Man kommt ins Gremium hinein, wenn du als weißer Mensch dort reinkommst, selbstverständlich. Und ihr wurde dann auch gesagt, auch nett, dass sie sozusagen Farbe in den Raum bringe, wenn sie dort bei Gremien sitzt. Zitat, aber ich kann nicht unbemerkt aufs Handy schauen oder mit ungeputzten Schuhen kommen, weil auch dem eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Ich habe dadurch eine Rolle zu erfüllen, die der angepassten, bunten Person, die hoffentlich den Erwartungen entspricht. Und ich glaube, das ist es so, oder diese wirkliche Mitsprache. Ich denke da so an mein Kumpel, wenn der jetzt das als Christ und Mensch of Color, na klar, so kann er kommen und so, alle freuen sich da irgendwie, also ja, aber so Mitspracherecht und mal zu sagen, nee, so geht's nie und wir wollen das so und so machen, dann kann ich mir vorstellen, dass es sozusagen den Erwartungen nicht entspricht und der es schwieriger hat, das dann auch durchzusetzen. Und ja, eben gerade so als Farbklecks, als bunter Punkt im Raum und Farbe. Also stell ich mir schon vor, wenn du da mit ungeputzten Schuhen sitzt, naja, die sind ja alle so in Nigeria oder was weiß ich. Ja. Es wird sofort so eine Zuschreibung gemacht, wo ich mir denke, das ist schon hart. Das ist schon krass. Das ist so. Gibt es ja für uns als Weise? Nee. Da bist du halt, genau, der Mann, der über die rote Ampel läuft.
Naja.
Womöglich noch die Muslima, die sich bewusst über die rote Ampel hinwegsetzt, weil das nicht in der Scharia steht.
Ja. Naja, ja, und also das bringt mich tatsächlich auch zu einem zweiten Punkt, der bei dem Attentat in Hanau bei ihr so ein bisschen anklingt und der mich schon sehr lange bewegt, der von, sagen wir mal, sehr wachen Leuten unter dem Titel Critical Whiteness verhandelt wird, also kritisches Weißsein. Das sind weiße Menschen, die vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Presselandschaft und so mal untersuchen, wie wird denn also über den Unterschied von Weißsein und anderen Menschen geschrieben. Und das ist immer wieder sehr schnell dazu übergeht, dass von denen, die anders aussehen als die Norm verstandene weiße Mensch, dass die eben als Ausländer bezeichnet werden und damit ein Bild geschaffen wird und es eigentlich völlig irrelevant für die Pressemitteilung ist, ob dieser Ausländer als Ausländer bezeichnete vielleicht aus Oberhausen kommt. Ne? Und auch eigentlich hier geboren ist. Und genauso ein Deutscher ist wie der andere auch. Genau. Und also das ist für mich auch eine sprachliche Schwierigkeit, die uns viel mehr bewegen sollte. Um das Ganze nochmal kurz abzuschließen, ich würde das hier nochmal kurz vorlesen. Es ist nur ein kurzer Absatz. Ich glaube, das lohnt sich, um das nochmal nachzuvollziehen, was ich da meine. Ich möchte das kurz an einem konkreten Beispiel veranschaulichen, dem Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020. Der Täter hat gezielt nach Menschen of Color und muslimisch gelesenen Menschen gesucht. Diese waren allerdings zum Großteil in Deutschland geboren und besaßen einen deutschen Pass. Es waren Christinnen und Musliminnen und überhaupt ziemlich unterschiedliche Menschen. In der medialen Berichterstattung nach Hanau waren sie aber vor allem eins: Fremd- und AusländerInnen. Und dazu passt vielleicht auch ganz gut, was sie vorher nochmal schreibt, dass also Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit das Problem nicht wirklich trifft, weil man bei der Fremdenfeindlichkeit denen, die das trifft, per se ein Fremdsein unterstellt. Und bei der Ausländerfeindlichkeit ist es auch nicht anders, wobei es sich eigentlich nicht per se um AusländerInnen handelt. Und es sind auch bei der Ausländerfeindlichkeit meistens keine, das fand ich ganz witzig und ist ja wahr, keine Schwedinnen und Niederländerinnen gemeint. Es sind gemeint, die zu Fremden und anderen gemacht werden und nicht weiß sind. Also so viel zu der Achtsamkeit und dass der Begriff Rassismus an der Stelle leider eben eine Notwendigkeit hat.
Das konstatiert sie ja gleich am Anfang des Buches, was sie nicht alles macht. Ne? Also wie sie sich sozusagen, hast du gerade gesagt, in der medialen Kommunikation waren es vor allen Dingen Fremde. Was sie sozusagen alles macht, wenn sie, also da beschreibt sie ihren Migrationshintergrund, sie hört Helene Fischer, ist in der evangelischen Kirche, Pfarrerin und jetzt, Zitat. Die
Pfarrerin ist es, glaube ich, nicht. Sie wollte ja keine Pfarrerin werden.
Oder Theologin. Aber Ordination also, in der evangelischen Kirche.
Genau, nee, sie ist, glaube ich, ins Ehrenamt ordiniert und arbeitet doch bei der Mission. Wie hieß diese Missionsgesellschaft? Bei irgendeiner Missionsgesellschaft arbeiten.
Ja. Okay. Siehst du, da sieht man mal wieder, wenn ich Ordination lese als sächsischer Pfarrer, dann ist die Messe gelesen. Auf jeden Fall beschreibt sie dann weiter, was sie alles macht. Ich verbrachte meinen Sommer an der holländischen Nordseeküste, hatte echte Bergleute in meiner Familie, jetzt cooles Zitat, sowas nimmt mich mit, trank Medium-Sprudelwasser aus ausgespülten Senfgläsern und schaute gern die Sendung mit der Maus, den lila Launebär und später gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wo war denn da bitte mein Migrationshintergrund? Was zum richtigen, in Gänsefüßchen, richtigen Deutschsein fehlt, Doppelpunkt, ich bin nicht weiß. Also man kann sich sozusagen abstrampeln, wie man will. Man gehört nicht dazu und das ist dann auch der Mythos der Gleichheit, kommt dann auch mal vor. Es ist eben nicht gleich. So. Und ich glaube, es geht ja auch nicht darum, die große Gleichmacherei, aber sich nahe sein zu können, braucht es eben diese Annäherung. Und da muss man eben Dinge überwinden, die uns voneinander trennen, wie zum Beispiel Rassismus. Und ich sag's nochmal, die Lektüre, mir hat sie jetzt nicht so viel Spaß gemacht wie dir, finde ich, weil ich mich ertappt fühle. Ja? Ja, also ich muss ja wirklich gucken.
Ich fühle mich da auch ertappt.
Wo bin ich? Wo lebt Rassismus in mir, den ich gar nicht zu erkennen vermag? Es ist ja manchmal so, das erlebt man ja in der Gesellschaft, also auch überhaupt vom Setting des Buches, wir haben wenig People of Color, die bei uns einfach vorkommen. Jetzt können wir mal sagen,
naja, ist das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ne? Also wir haben im Osten 1% Migrationsanteil. Und das macht sich natürlich, also vor allen Dingen in unseren ländlichen Regionen, total bemerkbar. Weil wir kaum mit den, also jetzt bei mir im Gemeindegebiet ist es so, dass wir eine Unterkunft für Geflüchtete haben. Da kommen wir schon hin und wieder in Berührung und wir haben auch einige Menschen von dieser Unterkunft, die bei uns in die Gottesdienste kommen. Da gibt es Berührungspunkte, aber es ist eben wenig. Und wenn man weiter ins Umland blickt, ist es nahezu null.
Ja, und sie sagt es ja auch, das kann man ja auch auf YouTube und so, wenn man da mal guckt, was sie da so erzählt. Wenn sie dann sagt, wenn ich es richtig jetzt noch in Erinnerung habe, auf jeden Fall der Menschen mit Migrationsgeschichte, nennt sie es dort, Geschichte, Thorsten Sträter, das sind bei den unter 6-Jährigen 41%. Und daraus leitet sie ab, was ich auch so sehe. Lasst uns endlich eine Gesellschaft schaffen, die sozusagen bunt ist. Also ich habe immer noch, weiß nicht, ob das jetzt auch schon wieder falsch ist, Regenbogen, Republik Südafrika, das ist so, das hat ja auch nicht richtig reingehauen, aber vom Framing her wäre das genau meins. Aber da würden ja viele Leute schon sagen, da seht ihr ja, wo die ganze Multikulti-Sache hinführt. Also Multikulti-Endstationen und so, die das gerade sehen würden, jetzt müssten wir das stoppen und begrenzen, weil wir überfremdet werden. Die ganze Diskussion kommt ja dann auch noch. Also sie konstatiert das so, also das ist jetzt so, der Ist-Zustand. Das heißt, wir müssen uns öffnen, wir müssen das irgendwie anders leben. Rassismus aus den Köpfen und andere Lesarten oder Meinungen, die ich da kenne, die nicht meine sind, die würden sagen, ja, guck mal, wie weit das schon gediehen ist, jetzt müssen wir endlich mal wieder zurückgehen. Und letztendlich auch ein Stück weit, würde ich fast sagen, Gänsefüßchen, was ich verabscheuenswürdig finde, aber säubern, das wieder klarkriegen. Sonst werden wir überfremdet.
Naja, aber das lebt ja in so einem Separationsgedanken oder kommt ja aus so einem Separationsgedanken, dass also die Völker mal schön unter sich bleiben sollen. Ne? Und also das ist ja auch ein zutiefst...
Ethnopluralismus nennt es die, ja. Wie heißen die? Die Identitären. Das ist auch ein krasser Frame. Oder früher hat man einfach, also sagt man immer, sollen die da bleiben, wo sie sind, die Rassen. Heute redet man von Ethnopluralismus und fühlt sich hip. Das ist auch gefährlich.
Ja. Naja, und also es ist das gleiche Denken.
Für uns beide schon, ja, denke ich schon. Aber ich habe zum Beispiel, es geht ja auch viel, sie macht ja keine richtigen Vorhaltungen, finde ich. Also sie Das kommt in dem Buch meines Erachtens immer wieder gut rüber, deswegen fühle ich mich da auch gut angesprochen, auch ein Stück weit aufgehoben, dass ich sage, okay, das ist jetzt keine Schuldzuschreibung in dem Sinn, sondern manchmal kann man das gar nicht erkennen. Und diese Werbung für Sensibilität, also das macht sie ja auch zum Beispiel in der Sprache mit einem Genderstern oder dass sie jetzt sagt, erstes Testament, nicht altes Testament. Mhm. Das ist ja schon getragen von einer sensiblen Sprache, um das mal zu versuchen, ja. Und da höre ich schon wieder die Nachtigall trapsen, dass ich viele so das Gefühl habe, dass viele sagen, jetzt ist ja auch mal gut. Ja, jetzt.
Voll, jetzt, also das sagt sie ja, das sagt sie ja auch.
Kommt ja vor in dem Buch.
Mehrfach. Ja? Ja. Ja, genau. Und also ich sehe das auch. Vor allen Dingen, wenn es um die liturgische Sprache geht und vielleicht auch die religiöse Sprache in Gruppen, aber also da gibt es, glaube ich, viele Vorbehalte und Scheuklappen. Das mag vielleicht mit dem Ersten Testament noch gehen, anstatt des Alten Testaments, aber wenn man schon alleine so arbeitet wie sie in dem Buch, dass Gott nach Möglichkeit ohne Artikel und wenn dann mit beiden Artikeln verwendet wird, also Gott männlich und Gott weiblich, einfach um zu zeigen, dass Gott unser Fassungsvermögen immer übersteigt und immer mehr ist als wir ihm zuschreiben können und dass wir ihn quasi mit so einer Zuschreibung wie der alte weiße Mann mit langem Bart auf der Wolke völlig begrenzen und gar nicht verstehen, was Gott eigentlich ist. Da kommt das, glaube ich, in den Gemeinden schon an Grenzen. Und wir hatten es jetzt selber mal, dass also zum Beispiel so eine Formulierung wie Heilige Geistkraft oder Heilige Geistin oder die Göttin, das war wohl in den Gottesdiensten zum Weltgebetstag der Frauen, war das mit enthalten, dass sowas schon auch auf Widerstand in den Gemeinden stößt, weil es einfach so fremd ist.
Beispiel aus dem Buch, die letzte Danksagung, ich zitiere Gott, der Ewigen. Ja. Gott, der Ewigen. Ich habe das mal gemacht, auch in meinem Gebet sozusagen Mutter und Vater. Und da gab es schon Kritik. Also Gott ist eben der Vater. So. Und da wird es nicht herumgedeutet, weil nämlich die höchste Institution des christlichen Glaubens, Jesus selbst, der sagt Vater. Und damit ist es für viele klar und störend und ja, vielleicht sogar, ja grade, vielleicht also sogar erste, falsch.
Um im Duktus zu bleiben, das Erste Testament kennt ja die Muttermetapher für Gott auch. Ne?
Und ja, ich will das jetzt gar nicht.
Aber klar, es ist gewachsen.
Verstehen, ja. Aber ich höre, das kenne ich, ja. So. Und wenn Jesus sagt, mein Vater im Himmel, dann ist da eben nicht die Geistkraft im Himmel und auch nicht die Mutter und die Ewige, sondern, das ist jetzt nicht meine Argumentation, das ist bloß das, was ich höre. Der Vater, Ende. Ja. Und sofort kommt aber, wird so gleich gesagt, das ist der gute Vater. Wer ist der gute Vater? Und so, der ist so und so und der ist so und so. Und letztendlich ist er auch wie eine Mutter.
Ja. Naja, aber also da fallen wir quasi jetzt eher in die Patriarchatskritik. Was
kommt ja aber hier auch.
Ja, ja, kommt hier auch. Was auch, glaube ich, immer angebracht ist. Aber ja nochmal eine andere Richtung. Also die bessere, ich glaube, das bessere Geländer für so liturgische Sprache ist eben gerade das Erste Testament. Weil man mit Altem und Neuem Testament ja suggeriert, dass es etwas gibt, was mehr oder weniger vergangen ist und etwas, was jetzt gilt und mit Ersten und Zweiten Testament deutlicher macht, da kam etwas nacheinander, was aber in gleicher Weise nebeneinander stehen darf, um unsere jüdischen Glaubensgeschwister auch nicht zu
degradieren und wegzuschieben.
Zu degradieren, genau.
Ja, ja. So einfach.
Ja.
Ja, zu diesem Punkt immer mit Patriarchat und so. Da schreibt sie auch in dem Buch sozusagen über die Konfliktfelder auch mit ihrem Mann, der ist weiß, schreibt sie eben auch so. Zitat: Nach außen hin gelten wir nämlich als Beweis dafür, dass Rassismus überwunden werden kann. Das ist natürlich Unsinn, denn das würde auch bedeuten, dass jede heterosexuelle Beziehung ein Beweis dafür ist, dass das Patriarchat überwunden ist. Das ist schon gut, das ist schon schön.
Ja, ja, ja. Das stimmt.
Also und dann ganz klar, wo ich mir denke, okay, da geht es dann hin, ist an der ähnlichen Stelle ein Spitzensatz, finde ich. Kirchliche Antirassismusarbeit ist eben auch eine seelsorgerliche Aufgabe und das glaube ich schon. Also das bei den Leuten sein, das nahe sein und das wirklich die einzelnen Menschen auch in ihrer Not sehen, das macht ja ein Beispiel deutlich, wo ein Junge of Color, vielleicht würde ich das so sagen, in der Konfigruppe ist und dann fällt das N-Wort. Das ist natürlich unschick. Ja. Auf jeden Fall wird das sozusagen nie weiter kommentiert. Der Sohn beschwert sich bei seiner Mutter, dass das dort so passiert ist und der Mitarbeiter nicht eingegriffen hat. Die Mutter ruft daraufhin den Pfarrer an, der Pfarrer verteidigt seinen Mitarbeiter und sagt, das kann ja gar nicht sein, es gibt keinen Rassismus bei uns, und hört der Mutter nicht zu, was eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre, das Problem der Mutter als Seelsorger erstmal separat zu sehen und nicht gleich den Mitarbeiter zu verteidigen. Der kann ja gar kein Rassist sein, weil das gibt es bei uns nicht. Und das ist schon, denke ich, das ist ganz treffend, so als Meta-Beispiel, dass das, denke ich, oft vorkommt bei uns. In Kirchen
zwei. Ja, und ich glaube, es hat auch zwei Seiten, die man immer mit betrachten muss. Also die eine, vielleicht ein bisschen rückwärtsgewandte, wo das Ganze herkommt und was das Ganze mit mir auch macht. Ne? Dass also auch der Rassismusvorwurf gegen mich oder andere, die in meinem Bezugsfeld sind, immer etwas mit Selbstverteidigung, Kränkung, mit vielleicht dem Wunsch nach Absolution auch zu tun hat. Ne? So verstehe ich auch das ganze Kapitel, wie der Rassismus auch historisch gewachsen ist und so sich so entfalten konnte, dass die ganze Geschichtsschreibung, dass die ganze Philosophie, dass auch die Theologie in ihrem Bestreben darin, das kommt ja bei ihr so ein bisschen raus, darin den Menschenhandel der Sklaverei zu rechtfertigen und sich dabei auch irgendwie zu entschulden, diese ganze Rassenlehre aufgenommen hat und das Ganze gutiert hat. Ne? Und also jetzt mal abgesehen davon, dass das vielleicht irgendwie auch alles im Duktus des 19. Jahrhunderts war und dass es irgendwie eine ganz krasse Rassismusentwicklung da gab und so, glaube ich schon, dass das was damit zu tun hat und dass das heute noch zu so einem Rechtfertigungsdruck führt, wenn ich mich ertappt fühle. Und auf der anderen Seite, zum seelsorglichen Interesse, denke ich, muss man auch ganz stark aufpassen, dass man nicht zu schnell auch auf der anderen Seite vom Pferd fällt und in diesen White Saviorism kippt, den sie beschreibt. Also das Heldentum und Rettertum der Weißen, die den AfrikanerInnen und was weiß ich nicht wem schon immer irgendwie das Gute gebracht haben und jetzt heute wieder wissen, was die brauchen, um ihnen das Leben zu ermöglichen. Und das kann uns in der Gemeinde genauso schnell passieren, wenn man eine Person of Color quasi trifft und jetzt seelsorglich zu wissen meint, was dieser Mensch braucht. Ne?
Ja, ja. Ja, aber der Seelsorger muss ja erstmal zuhören, was er denn jetzt braucht, was jetzt das Problem ist. Also das ist ja aber bei allen Menschen so, man muss erstmal zuhören, um das dann irgendwie einzutüten, irgendwas damit zu machen.
Total, ja. Letztendlich, ja. Hat mich aber auch nochmal zu der Frage gebracht mit diesem White Saviorism. Also sie kritisiert das ja auch vor allen Dingen am Beispiel dieser Patenkinder, dass es da schwierig ist, weil vielleicht ein Kind aus der Familie da rausgerissen wird und dann seine Bezüge verliert, weil es irgendwie als bevorzugtes Kind gilt und was ist mit den Geschwistern und so. Das habe ich schon auch nachvollziehen können. Aber vielleicht auch nochmal im größeren Maßstab, was machen wir mit Brot für die Welt oder Caritas International? Egal, was da jetzt für ein Label draufsteht. Aber wenn ich muss sagen, ich finde zum Beispiel die Erntedankgottesdienste von Brot für die Welt, finde ich manchmal ganz schön, hole ich mir manchmal Ideen. Aber das, was sie hier beschreibt, dass da das arme Kind aus dem Land XY des globalen Südens diese und jene Not hat, die wir helfen können zu lindern, weil Brot für die Welt sich dort engagiert, vermittelt genau das Bild, was sie hier kritisiert, ne? Dass es nicht darum geht, dass die Menschen, die im globalen Süden leben, hilflose Wesen sind, derer wir uns annehmen müssen, sondern dass sie genauso selbstbestimmt sind wie wir.
Also da
also das naja, und da wird es aber schwierig mit Hilfe, ne? Also, genau. Ja, genau. Weil, also, wo verläuft die Grenze zwischen ich ermächtige dich zur Selbsthilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe, und traue dir zu, dass du weißt, was wichtig für dich ist? Und wo fange ich an, dich zu überfrachten? Ich glaube, das ist ein schmaler Grat, aber ich wollte nur darauf hinweisen, also, ne, dass auch unsere großen Hilfsorganisationen, glaube ich, vor dieser grundsätzlichen Unterwanderung durch den Rassismus, durch das Denken, durch die Denke des Rassismus nicht gefeit sind.
Also ich bin der Meinung, solange das jetzt wirklich nie aus der Welt ist, wir können ja da, so fängt es oder hört das Buch ja auch auf, dieses Buch ist erst der Anfang, es geht weiter. Wir sind ja nicht im Paradies, das weiß ich ganz genau als Theologin, das kommt auch immer mal vor. Ja. Dass man sagt, wir gehen kleine Schritte, wir haben das auf dem Schirm. Also mehr habe ich auch nicht den, mehr kann ich vielleicht gar nicht machen, also das mal anzugucken. Aber solange es das so ist, denke ich, sollte man schon auch, heute habe ich jetzt gehört von der großen Katastrophe in Nigeria. 1,5 Millionen Kinder sind wohl bedroht, zu ertrinken, zu verhungern. Natürlich spielt es global gesehen eine große Rolle und so, da haben wir irgendwie unsere Anteile dran an der ganzen Verteilung. Aber da muss ich ja helfen und da brauche ich halt ein Plakat bei der Spendenaktion. Also muss ja nicht sein, aber das sind nun mal People of Color, denen ich helfen will. Dann soll ich die auch abdrucken, ohne dass ich denke, das ist Rassismus. Also solange wir noch nicht im Paradies sind, zieht es ja auch noch, so dumm wie es klingt, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt mal die Portemonnaies aufmachen, um irgendwie zu helfen. Im Ahrtal haben wir es ja auch so gemacht. Also,
ja, da hast du aber keine People of Color abgebildet.
Da hast du wahrscheinlich gar, ja, aber ich meine, da hast du die People of Ahrtal abgebildet. Ja. Um die geht es ja. Und wir hatten jetzt im Gemeindebrief, der letzte, auch große Plakate, da ging es auch um Spielzeuggeschichten aus Afrika. Da ging es einfach mal um die Frage, über den Tellerrand zu blicken. Und da war selbstverständlich ein großes, also selbstverständlich nie, aber ein großes Plakat von einem Kind aus Afrika, das ja nur ein Kind of Color ist. So. Und da habe ich mich gefragt, wo ich das Buch gelesen habe, ist das schon irgendwie Rassismus oder was ist das? Also das sollte man sich schon fragen. Ich habe bloß gemerkt, bei uns hat jemand gesagt, ich kann das Plakat bei uns gar nicht aufhängen, das wollen unsere Leute nicht, so ein schwarzes Kind. Und da habe ich gedacht, das ist Rassismus. Das ist mies, da müssen wir mal ran. Und da habe ich auch mit ihm gesprochen. Aber dass ich es abdrucke und sage, hier, wir laden dazu ein, das dann auch so zu sehen, empfinde ich nie als Rassismus. Aber das Buch hat mir dann doch irgendwie gesagt, naja, was ist denn, das Gefälle? Ja. Es gibt ein Gefälle und warum machst du das, um das irgendwie so darzustellen? Also man darf es halt nicht mehr so unbedarft machen, aber man sollte, denke ich, und das ist, glaube ich, allgemein drüber nachdenken, was man macht.
Wenn es zumindest nicht nur den Hilfekontext hat. Also sie zitiert ja hier, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie es geschrieben hat, aber sie zitiert so einen tansanianischen Theologen, der sagt, es gibt keine Kirche, die nichts braucht. Und es gibt keine Kirche, die nichts zu geben hat. Und also wenn wir das verinnerlichen könnten, dass aller Austausch ein Austausch ist und ein Geben und ein Nehmen und dass wir von der Kirche in, weiß ich jetzt nicht, Nigeria oder Tansania genau das Gleiche lernen können und auch empfangen können, was wir geben oder andersrum, ne? Vielleicht wäre das schon mal ein Schritt. Also auch in der Wahrnehmung, die Wahrnehmung zu schärfen für das, was geschieht, zum Beispiel bei der Ahrtal-Katastrophe, dass sie schreibt, dass die afrikanischen Kirchen 40.000 Euro aufgebracht haben, um im Ahrtal zu helfen. Das sagt einem niemand. Ne?
Das ist richtig. Was ich auf jeden Fall nicht mehr machen werde, also ich denke es, ja, es steckt immer tief in mir drin, wenn meine Kinder nicht aufessen, zu sagen, denk an die armen schwarzen Kinder in Afrika, die haben nichts zu essen. Ja. Weil mir das evident ist. Ich habe das schon gemacht. Ja. Ich habe den Fehler schon gemacht. Mhm. Und ich würde das jetzt als Fehler bezeichnen. Kann man jetzt drüber nachdenken. Was ich finde, weil das schon stimmt, dass von Anfang an Afrika als armer, nehmender, kaputter Kontinent zutage tritt. Das ist ja auch in weiten Teilen richtig. Also ich meine, gerade hier mit dem Filmemacher, der da in Afrika war, und auch mit Gemeindepädagoge, gibt es ja jemanden, der Mosi, der fährt mit seiner Frau dort jedes Jahr hin und sie operiert dort und so. Da ist viel Not, viel kaputt. Das sollte man, darum geht es gar nicht. Aber dieses Bild von Afrika, ne, zu sagen, iss da auf, da sind die alle, da hungern die. Das versuche ich zu vermeiden. Und mir ist es jetzt aufgefallen, ich hatte, also von daher denke ich, wirkt das Buch schon. Auch wenn sie uns oder dir bei Instagram nicht folgt oder nicht sagt. Darum geht es auch gar nicht. Ich habe jetzt im Kindergarten, wir haben ja so einen Morgenkreis. Wir haben ja im Kindergarten bei uns gefeiert und dort, wo wir gefeiert haben, in dem Raum, ist auch der Morgenkreis. Und meine Idee war, ich habe jetzt von einem Freund, der ist auch im Druckwesen unterwegs, schon mal gesehen, so Kindergeschichten, so verschiedene Geschichten sozusagen, Jesus und Zachäus und so, die habe ich mir jetzt einfach gedacht, die erzähle ich den Kindern mal, dass sie biblische Geschichten mitkriegen. Du die versuchen ein bisschen zu übersetzen und dann gebe ich das Buch sozusagen in die Gruppen und dann können sie es sich nochmal angucken. Das war der Plan. Jetzt klatsche ich in das Buch rein und sehe echt den weißesten, heterosexuellsten Cis-Jesus. Das ist mir richtig aufgefallen. Ich dachte, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen. Jetzt pass auf, jetzt habe ich dort in Morgenkreis gehalten, war jetzt erst, also in Vorbereitung auf diese Buchbesprechung. Da habe ich gesagt, so ja, das Buch ist ganz schön. Und dann aber zu den Erzieherinnen, ich hatte das jetzt für die Erzieherin, also das Jesus sah wahrscheinlich auch ganz anders aus und so, das Weiße, da habe ich mich so richtig gewunden. Also dieses Buch hat mich so, ja dann auch eben doch fix angefixt, dass ich sage, Himmels Willen, das kannst du nicht machen. Also, ja. Und da hat sie auch recht, also mit dieser Aneignung, natürlich ist es schön, wenn wir uns Jesus aneignen, dass er uns ganz nahe ist, ne? Aber so sah ja dann wahrscheinlich wirklich nie aus. Das wissen wir als Theologen ja auch, ja. Also das ist klar, dass er das anders aussah. Aber trotzdem so weiß mit langen Haaren und mit diesem weißen Mantel und einer roten Scherbe. Ich dachte, ja, uff, ey, das ist doch Mist.
Aber er hat ja genau bei dir schon das bewirkt, was bewirken sollte. Das ist, wir kommen vielleicht am Schluss nochmal drauf, was sie hier für Vorschläge macht, die ich eigentlich ganz gut finde, um das Ganze besser ins Bewusstsein zu rücken. Immer in dem Wissen, dass das Ganze ein Prozess ist. Sie schreibt ja manchmal, oder zweimal habe ich es gelesen, dass der Antirassismus-Weg kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und dass es eben ein langer Prozess ist und das aber...
Und kein Sonntagsspaziergang. Und
kein Sonntagsspaziergang, aber auch kein Kampf. Genau, aber dass sie...
Vor allen Dingen nicht meiner.
Und dass sie... Das war ein Zitat.
Nö.
Sagt dieser 40-jährige Pfarrer da in diesem Antirassismus.
Ich weiß schon, ich habe das Training.
Ja, genau. Aber genau, dass man auch nicht genau sagen kann, es gibt diese und diese Punkte, die jetzt jeder einfach verinnerlichen und beherzigen muss. Und dann kommen wir da auf den Weg, der uns in den paradiesischen Zustand führt, sondern dass es eben viel mehr ein Prozess ist, der vielleicht so ein paar Leitlinien hat. Zu denen kommen wir noch. Ich wollte bloß mal noch, vielleicht mal noch schnell auf zwei Besonderheiten hinweisen, die ich echt schön fand. Das eine ist, dass sie am Ende vieler Kapitel immer so ein paar Fragen stellt, die man für sich selber bewegen kann. Und also das finde ich für das Buch sehr hilfreich, wenn man das auch, wenn man es mal durchgelesen hat und vielleicht dann nochmal in Ruhe zur Hand nimmt oder so. Oder wenn man es auch beim ersten Lesen macht. Aber dass man sich selber nach den Kapiteln immer mal auf das befragt, was ich gerade gelesen habe und wo das bei mir auch einen Ort hat, also oder einen Sitz im Leben hat, wo das bei mir vorhanden ist. Und das andere, was ich schön fand, was sie wahrscheinlich dadurch, dass sie mit ihren noch recht kleinen Kindern auch immer das Thema bewegt, ne, und sich auch fragt, wie kann ich denen eine Sensibilität für Rassismus mit auf den Weg geben, dass sie das aus der Perspektive immer mal wieder beschreibt und hier auch einen Tipp hat für, wie erkläre ich meinen Kindern Rassismus. Das fand ich ganz cool. Also im Hinblick auf die Connies, die Bibis, die Elsas und Barbies dieser Welt sind so präsent und allgegenwärtig wie die rassistischen Ansichten von Pippi Langstrumpfs Vater. Zitat, und da hat sie hier eine Fußnote, da gibt es unter familiarfaces.de eine Unterseite oder wie auch immer, wie erkläre ich Kindern Rassismus? Das kann man ja mal streuen, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Schon mit den Kleinsten da ins Gespräch zu kommen.
Unbedingt, weil wir ja, also ich als fast 42-jähriger mitteleuropäischer heterosexueller Cis-Mann, da ist das Kind ja auch schon ein bisschen im Brunnen gefallen. Also das ist auch so eine Lehre aus dem Buch. Ich habe das ja auch, also ich lebe in diesen rassistischen Strukturen, die umgeben mich. Da kann ich machen, was ich will. Das ist fast fatalistisch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich Plakate sehe, zum Beispiel gibt es jetzt so Sparplakate, danke ja 80 Millionen, dass ihr weniger Strom verbraucht. Und das sind halt so ein paar Leute auf den Bildern, auf den Plakaten, weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Und da ist immer auch eine Frau of Color dabei, so, die da so lacht. Ja. Und da denke ich mir, oft, wenn ich da so vorbeifahre, die steht jetzt nur da, um irgendwas zu zeigen, was wir sind nie so. Verstehst du, das ist irgendwie Staffage, denke ich mir. Und da merke ich, Mensch, ja, ich in meinem Kopf ist es schon so, ach, irgendwie gehört sie doch nicht ganz dazu. Und da merke ich, Alter, du bist ja auch mit dran. Und das ist bitter, das ist finster, finde ich jetzt so für mich selber. Ich kriege das aber reflektiert, hoffe ich, immer wieder, dass es eben nicht durchschlägt oder dumm wird, wie der Rassismus ja eigentlich ist. Und von daher denke ich, da sensibel zu sein und das wirklich auch mal wieder anzusprechen. Ich finde aber das, was du gerade gesagt hast, also solche Zitate sollte man sich sparen. Also da geht es um Gesprächsregeln. Es wird ein Marathon und kein Sprint. Das ist eine ekklezistische Worte. Das ist Mummenschanz. Das ist Kegelfax. Hört auf damit. Das will keiner hören. Das ist, bitte aufhören. Sie sagt ja da noch anders. Da gibt es ja so 1, 2, 3 Punkte. Ja. Der erste Punkt, das ist knackig, das ist knallig, das nimmt mich mit. Es gibt keinen Ort ohne Rassismus. Rassismus betrifft uns alle, auch heute noch. Bam, da bin ich dabei. Danke, jetzt kann ich was machen. Und dann der dritte Punkt, es wird ein Marathon, kein Sprint. Aufhören, niemals, nie. weil ich denke, das kannst du überall rein, das ist so ein Ding, das kannst du überall nehmen. Kirchenreform, Freunde, es wird ein Marathon, kein Sprint. Die Energiekrise, die werden wir bewältigen, es wird ein Marathon, kein Sprint. Hört auf, niemals. Kikifax, das ist die Druckerpatrone nie wert für das Buch. Niemals machen. Aufhören. Gehört das jetzt dazu, aber das hat mich mehr geärgert als alles andere. Ja. Da hätte ich das Buch nicht mehr geschmissen. Da, an der Stelle habe ich es genommen und in die Ecke geschmissen.
Naja, aber also dafür ist das Buch ja auch da.
Ey, aber jetzt wirklich, kannst du das nachvollziehen?
Ja, das kann man nicht, ich kann das nachvollziehen. Natürlich ist das eine Plattitüde, aber ja, irgendwie finde ich es als Metapher auch okay. Das kann man schon mal stehen lassen. Also, dass die Kirchenreform, die Strukturreform auch ein Marathon ist, das.
Die Kirchenreform ist einfach auch kacke. Ja. Es geht einfach nicht schneller, weil ihr dumm seid. So, gut, damit kann ich was anfangen.
Das könnte sie vielleicht über den Rassismus auch sagen.
Das war völlig korrekt. Ja.
Ich will mal noch zwei Sachen sagen, die ich ganz schön fand. Und zwar, also eher aus einem persönlichen Hintergrund. Eins, das sage ich jetzt nur für unseren Freund, Professor Dr. Ulrich Schmiedl, der vielleicht in Edinburgh demnächst auch diese Folge hören wird und der ein ganz großer Fan von Ernst Troeltsch ist. Und da gibt es hier, also es gibt mehrere Seitenhiebe für die deutsche Theologie und das ist ja auch total zu Recht. Also die deutsche Theologie gerade des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich keine Krone verdient im Hinblick auf Antirassismus oder sowas. Also die sind diesen nationalen Denken total verfallen gewesen in großen Teilen. Sie sind Kinder ihrer Zeit, das muss man schon auch sehen. Und dann gibt es auch noch so Seitenhiebe gegen die deutsche Theologie der Gegenwart und denen stimme ich auch völlig zu. Die deutsche Theologie interessiert sich leider im großen Teil nur für sich selbst. Da kann man noch nicht mal sagen, dass die deutsche Theologie eine europäische Perspektive einnimmt, wie alle anderen europäischen Nationen das zumindest in der Theologie tun, sondern die deutsche Theologie interessiert sich wirklich nur für ihre deutschsprachige Theologie und das ist an vielen Stellen sehr schwierig. Aber hier
würde ich doch schon sagen, das ist also keineswegs Rassismus, aber könnte sozusagen dazu führen, dass Rassismus gefördert wird. Also das hat mich auch ein bisschen gestört an dem Buch, also mit der Theologie. Es ist halt einfach auch viel, ja, die Theologiestudenten, mich eingeschlossen, werden halt auch nicht schlauer.
Ja, das stimmt schon, aber man muss auch sagen, dass also gerade die englischsprachige Theologie es sehr wohl schafft, in die Breite zu schauen und in der deutschen Theologielandschaft einfach anderssprachige Theologie kaum eine Rolle spielt. Und da möchte ich nicht unbedingt sagen, dass das rassistische Gründe hat. Das hat eher Gründe der Selbstgenügsamkeit, weil man sich, glaube ich, vielmals als geil genug empfindet. Aber das kann man schon mal erwähnen. Aber jetzt hier zu unserem Freund Ernst Troeltsch. Ähnlich ging es mir bei Recherchen über Ernst Troeltsch. Ein Theologieprofessor schrieb mir, dass Ernst Troeltsch einer der führenden liberalen Theologen Ende des 19. Jahrhunderts war und streng unterschieden habe zwischen Kultur- und Naturvölkern, die wiederum nicht imstande seien, aus dem Naturkreislauf herauszutreten. Troeltsch plädierte daher bei der Mission unter Wilden und Halbwilden, wie er sagte, für ein System patriarchalischer Lenkung und Leitung. Also auch er konnte nicht aus der Haut seiner Zeit. Das als kleine Nebenbemerkung für unseren Freund. Und jetzt möchte ich noch eins zitieren, was mir, also das fand ich so ein bisschen den Spitzensatz des ganzen Buches. Danach dachte ich mir, also reicht mir eigentlich, um zu verstehen, worum es geht. Und das ist ein kleiner Absatz über die 5-jährige Tochter. Den fand ich wirklich sehr toll. Ich saß letztens mit meiner Tochter im Auto und wir hörten die musikalische Lesung »Das Leben ist nicht schwarz-weiß« von Judy Bailey und Patrick DePoole. In einem Teil geht es darum, dass unsere eurozentrische bzw. deutsche Sicht uns beigebracht hat, dass der Hund Wau-Wau macht. In anderen Teilen dieser Welt macht der Hund allerdings Ham-Ham, Hong-Hong oder Gaff-Gaff. Meine Tochter fand das total interessant und realisierte mit 5 Jahren, dass Wau-Wau nur unsere Interpretation des Hundes ist, die Wahrheit aber allein beim Hund liegt. Sie wurde in dem Moment auf die Spur gebracht, dass der eigene Horizont nicht die ganze Welt erklärt. Das fand ich super. So sieht's aus.
Absolut.
Ja, das gilt für viele Dinge, nicht nur für den Rassismus.
Ich habe es am Ende auch so gelesen, das Buch, es ist eine Predigt. Also da kommt sie mir sehr nahe. Predigt ist ja auch immer nur ein Versuch. Denn sie hört, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen Liturgie, sie liest das Hohelied der Liebe oder schreibt das Hohelied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief im 13. Kapitel und schließt dann mit folgenden Worten: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Das steht da nie unter dem Kapitel über die Liebe, sondern das ist der liturgische Schluss, den wir manchmal oder meistens oft immer bringen, wenn wir eine Predigt beenden.
Ja.
Da habe ich mir so gedacht, das wird sie ja gesetzt haben. Sie kennt sich aus, sie ist ja Theologin. Und dass man dann sagt, okay, das kann ich als Predigt, so als Anrede verstehen, das besser zu machen, mir was mitzunehmen. Und jeder gute Predigthörer, wenn der 2, 3 Sätze mitnimmt, das ist schon viel wert. Und ja, das sollten wir mit dem Buch auf jeden Fall machen. Das ist ein drängendes, wichtiges Thema.
Auf jeden Fall. Dann gebe ich noch ein, also das hat mir auch nochmal geholfen, das Ganze mit einer gnädigen Perspektive zu sehen. Also sie schreibt das an verschiedener Stelle. Und also das ist ja auch was, wie wir unsere Aufarbeitung der Nazi-Zeit oft betrachten. Es geht nicht um Schuld, aber es geht um Verantwortung. Da bringt sie ja auch nochmal ein Zitat von den Ärzten. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, aber es wäre deine Schuld, wenn die Welt so bleibt. Also darum geht es. Es geht nicht um gegenseitige Schuldzuweisungen. Und nur weil ich vielleicht auch ein erlernter Rassist bin, weil ich in rassistischen Strukturen lebe, habe ich mich garantiert schuldig gemacht. Aber ich bin nicht schuld an der Struktur. Ich habe aber eine Verantwortung, diese Strukturen zu durchbrechen. Darum geht's.
Ich denke auch, die Frage, es geht jetzt natürlich auch um Versöhnung, dass wir versöhnlich miteinander leben, aber auch Reparatur leisten, dass wir wirklich auch dazu kommen, Schaden wieder gut zu machen. Was auch immer das heißt im Kleinen, ja, in unseren Gemeinden und weiß ich.
Mal noch vielleicht zum Abschluss der ganzen Sache, 2 Kleinigkeiten und noch etwas, was weiterführt. Das eine ist, was ich die ganze Zeit so ein bisschen kritisch gelesen habe, sie spricht mindestens 2-mal davon, dass die People of Color auch eine Chance für die Kirche sind. Und das finde ich so ein bisschen so eine ökonomische Perspektive, die mir irgendwie nicht richtig schmeckt. Also diese, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, ne, diese 31% oder 41%, wie auch immer, von Menschen unter 5 Jahren in Deutschland, die zu diesen People of Color mehr oder weniger zählen, dass die eine Perspektive oder andersrum, wenn Kirche sich öffnen würde, auch ein Ort zu sein für People of Color, dann wäre das eine Chance für die Kirche, die sich im Schwinden sieht, für einen Zugewinn, muss man ja so sagen, ne? Und das finde ich irgendwie, also aus dieser Haltung heraus würde ich gerne nicht die Antirassismusarbeit machen. Also, dass Kirche auch ein Ort für alle Menschen ist und sein soll, also diese Perspektive teile ich mit ihr. Aber dass wir auch die gewinnen könnten, damit Kirche in Deutschland nicht verschwindet, das wäre eine Perspektive, die mir nicht so gefällt.
Also eher so, dass man sagt, die Kirche, die sozusagen verschwindet, weil sie sozusagen Rassismen weiter tradiert, die kann ruhig verschwinden.
Zum Beispiel so, ja. Und eine Kirche, die quasi den Antirassismus als Notwendigkeit erkennt zum Selbsterhalt, das wäre auch nicht die Kirche, die ich mir vorstelle. So vielleicht, ja. Und da schlägt sie etwas vor, das finde ich sehr, sehr gut, weil das also gerade in verschiedenen Landeskirchen, auch in der Sächsischen Kirche, jetzt schon im Hinblick auf sexualisierte Gewalt passiert, dass es Ansprechpersonen gibt in allen Kirchenbezirken. Und da schlägt sie auch hier in ihrem Buch Ombudspersonen für Rassismus vor. Also Ansprechpersonen, die für Rassismus sensibel sind und ansprechbar. Das finde ich einen guten Vorschlag und führt uns vielleicht zu dem, was man alles so tun kann.
Die To-Do-Liste.
Die To-Do-Liste. Also es gibt keine richtige To-Do-Liste. Grundlegend weist sie halt darauf hin, dass man persönlich anfangen muss. Dass das auch eine Arbeit an meiner eigenen Person, vielleicht auch an meiner eigenen Biografie ist, die Rassismusarbeit, die Antirassismusarbeit. Und dann hat sie aber so ein paar ganz konkrete Hinweise und die finde ich eigentlich ganz nett. Das eine ist natürlich auch im eigenen Interesse. Sie macht ja solche Antirassismus-Trainings und da ist der erste Hinweis, dass man jedem und jeder ermöglichen sollte, so ein Antirassismus-Training zu besuchen. Und dann aber zu den Dingen, die bei meinem persönlichen Umfeld und bei mir selbst anfangen, schlägt sie eben vor, mal genauer in den Blick zu nehmen, was in unseren Gemeinden so passiert. Also Kindergottesdienste, Kindergärten, Kindertagesstätten, in der Bildungsarbeit und Jugendarbeit, im Gottesdienst und in Glaubenskursen und den Materialien dazu, wie die gestrickt sind. Also das, was du vorhin auch schon beschrieben hast im Kindergarten, ne, dass dir plötzlich aufgefallen ist, dieser Jesus, der da dargestellt ist, der ist super krass weiß und das entspricht überhaupt nicht der Geschichte unseres Jesus.
Da möchte ich aber dazu sagen, also das ist auch für diese ganze Rassismusdebatte so. Also das muss ein Teil davon sein. Es gab auch andere Kinderbücher, da habe ich mit meiner Leiterin, mit der Elke, haben wir so ein Buch angeguckt. Da haben wir gedacht, was ist das? Ja, da war sozusagen die heile Familie, Vater, Mutter, Kind. Und dann bringt das Kind noch die Hausschuhe für den Papa und so. Das war ein modernes Buch, aber völlig aus der Zeit gefallen, wo wir schon gedacht haben, Mensch, das ist gar nicht unsere Wirklichkeit. Das haben wir sofort anerkannt, sofort gesehen, sofort hat sich da was bei uns bewegt. Bei dem weisen Jesus in dem Falle so nicht. Da musste ich erst das Buch nochmal lesen, weil ich gedacht habe, sonst wäre das eben mein Jesus gewesen. Hat ja auch meine Frage gestellt, welche Kinderbibeln hast du gelesen? Natürlich mit dem weisen Jesus.
Ja.
Und von da denke ich, ist es ein Puzzleteil, um die Welt, ich würde es jetzt mal wirklich groß sagen, dem Willen Gottes mehr anzupassen. Also das ist halt ein Puzzleteil davon. Und deswegen denke ich, überfordert es uns nicht, das anzugehen.
Ja.
Das war schon fast mein Schlusswort. Das habe ich nicht unterbrochen, es tut mir leid.
Nö, ist total in Ordnung. Das kann ich gut so stehen lassen.
Was ich noch erstaunlich finde, du hast gerade angesprochen mit Glaubenskursen. Sie fängt ja an mit einer Bibelarbeit, die kananäische Frau. Und die wird sozusagen von Jesus abgewiesen und von den Jüngern. Und die Frage ist, mit wem identifiziere ich mich? Und ich habe mich ertappt gefühlt. Ich war immer sozusagen bei Jesus und war derjenige, der versucht hat, die Frau sozusagen reinzuholen. Ich will mich für die Frau einsetzen. Habe mich nie mit der Frau identifiziert.
Das stimmt, das ging mir auch so, ja. Okay, packen wir Lieder auf die Loop-List?
Ja.
Die Loop-List.
Ich packe heute drauf. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich überlege mal noch ein bisschen. Ich packe drauf Rammstein.
Aha.
Zeit.
Okay.
Erstens, also ich meine, diese martiale Musik, diese kurz geschnittenen Texte, da musst du erstmal drauf kommen. Das ist jetzt schon ein anderes Niveau, aber Leichtzeit und solche Sachen, das kann man sich ja alles nochmal anhören vom ersten Album. Aber die Videos, die Rammstein dazu auch dreht, sind absolute Messe und Sahne und erstklassig. Und da habe ich an Ernst Jüngel gedacht. Eberhard Jüngel, den hatten wir ja auch schon mal beim Thema Auferstehung.
Ja.
Der sozusagen sagt, es gibt keine persönliche, personale Auferstehung, sondern man geht sozusagen auf in der Liebe Gottes.
Ja.
Und das wird in dem Video von Rammstein deutlich, weil sozusagen so ein Sandstrom, der geht nach oben und da geht sozusagen auch ein verstorbenes Kind mit rein und das wird so aufgehoben, geht los mit dem historischen Zitat an die Sturmstillung. Das ist nicht Jesus, aber so die Zeit, die steht auf dem Wasser, während die Jünger sozusagen ins Wasser fallen und das läuft dann rückwärts und so. Ist unglaublich. Also da steckt ganz viel Schönes drin und auch die Musik, also die finde ich wirklich gut. Deswegen, Rammstein, Zeit.
Okay. Hast du noch eins?
Das reicht erstmal.
Okay.
Oder?
Ja, ne, weil ich packe heute die Loop-List voll. Ich dachte mir, also wenn Sarah Vecera schon darauf verweist, dann muss es auch vorkommen. Sie zitiert das Lied der Ärzte, es ist nicht deine Schuld. Und dann finde ich, muss das auch drauf. Und dann habe ich noch zwei, die mir beim Lesen in den Sinn kamen. Das eine bei dem Unterkapitel zu anti-asiatischem Rassismus. Da gibt es aus den 90ern ein Hip-Hop-Lied, das habe ich im Religionsunterricht schon ab und zu mal benutzt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist von Blumio. Blumio, hey Mr. Nazi. Und er ist Asiate und beschreibt da die Vorurteile, die gegen ihn vorgebracht werden. Ja, das fand ich ganz cool. Und eins, was ich beim Titel dieses Buches unbedingt auf die Loop-List packen wollte, ist von Everlast aus dem Jahr 1990, Black Jesus. Das fand ich eigentlich ganz, ganz passend dazu.
Können wir aber auch noch draufpacken, Depeche Mode, Personal Jesus.
Nicht von, das hat doch, wer hat das noch adaptiert hier da?
Das war da irgendwie, so, war das nicht irgendwie, doch hier da,
oh.
Johnny Cash?
Nee, Johnny Cash hat es auch gesungen. Und, wie hieß es dieser?
Marilyn
Manson. Marilyn Manson, genau. Personal Jesus.
Nee? Auf keinen Fall. Depeche Mode. Nee, das geht nur mit Depeche Mode. Das ist zu viel. Marilyn Manson, Himmels Willen. Wenn du Depeche Mode im Ohr hast, ist es das, finde ich.
Ja.
Das ist im Kleinen schon auch das Thema, was wir hatten. Ne? Man denkt jetzt, nee, das Depeche Mode, die machen es richtig. Aber wahrscheinlich könnten es alle auch singen. Mal zusammen. Also geht es immer, weil wahrscheinlich Johnny Cash ist tot. Marilyn Manson, weiß ich nie, ob der noch auf der Erde verweilt. Aber wer ist denn wo? Also Depeche Mode, Personal Jesus.
Okay, schön. Na, da haben wir doch einiges auf die Loop-List gepackt. Und jetzt folgt das gute Wort zum Schluss. Und das kommt nicht von Sarah Vecera, aber aus ihrem Buch. Und zwar schreibt sie hier von einem schönen Beispiel, von dem Versuch des gemeinsamen Weges, am Beispiel der Stiftung Himmelsfels. Und diese Stiftung Himmelsfels, dort kommen seit über 15 Jahren Menschen unterschiedlicher Konfessionen und Nationalitäten zusammen, leben und arbeiten gemeinsam erleben eine besondere Gemeinschaft auf Freizeiten und reflektieren gleichzeitig die brutalen Auswirkungen von Rassismus. Und die haben sich eine gemeinsame Erklärung gegeben und diese Worte möchte ich uns zum Schluss lesen. Es gibt hier noch kein Paradies, noch keinen Ort ohne Rassismus. Wir bilden da keine Ausnahme. Wir befinden uns in einem langen Lern- und Befreiungsprozess, der täglich andauert. Einige von uns mussten lernen, ihre unverdienten Privilegien aufgrund der eigenen Herkunft oder Hautfarbe schonungslos in den Blick zu nehmen. Andere mussten beginnen, die alten und vergifteten Zuschreibungen der Geschichte hinter sich zu lassen. Ihr Selbstwertgefühl war lange genug davon zerstört worden. Wir haben alle gelernt, die eigenen Vorurteile nicht länger zu leugnen. Im Schutzraum unserer Gemeinschaft sehen wir sie aufmerksam an und decken sie auf. Auf langen gemeinsamen Wegen finden wir heute das Vertrauen, einander freizusetzen. Die Privilegierten unter uns beginnen, ihre Privilegien konsequent zu teilen. Das wahre Privileg ist unsere Gemeinschaft und das Leben, das Gott uns gibt. Wir verstehen uns immer noch häufig falsch, aber wir verzweifeln nicht mehr daran. Stattdessen nutzen wir solche Gelegenheiten, um einander noch näher zu kommen. Oft weinen wir, aber immer öfter lachen wir über unsere Vorurteile, denn von Tag zu Tag verlieren sie ihre Macht. Heute kommen wir einander mit Ehrerbietung zuvor. Wir lieben die Vielfalt, doch wir üben die Einheit. Wenn es so in Kirche wäre, wäre, glaube ich, viel gewonnen. So, legen wir das Buch zur Seite. Mal gucken, ob sie sich nochmal meldet und wir vielleicht nochmal eine Folge davon erzählen oder es vielleicht sogar noch ein Feature gibt. Wer weiß. Beim nächsten Mal werden wir ja ein ganz besonderes Double Feature, Crossover, wie auch immer man das Ganze nennt.
Mal sehen.
Erleben, eventuell, hoffentlich, mit den Mädels von, du sagst nochmal, wie heißt der im Podcast?
Verkopft, aber herzlich.
Verkopft, aber herzlich. Na gut, aber wir packen jetzt hier erstmal die Geige ein und bedanken uns ganz herzlich. Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Zuhören und freuen uns darauf, euch auch beim nächsten Mal wieder einen Ohrenschmaus kredenzen zu dürfen. Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt gesegnet und behütet. Auf Wiederhören.
Genau. Tschüss.
Tschüss.